Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwie pathologisch, dem Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie und klinische Molekularpathologie, der ÖGPath, produziert vom Mitmedia Verlag. Mein Name ist Sebastian Bocconi und ich spreche mit den Pathologinnen Sophia Petschnack und Maya Nackenhorst. Hallo.
Hallo. Hi.
Ja, in den Folgen dieser Staffeln widmen wir uns in jeder Folge einer Tumorentität und den heutigen Fall hast du mitgebracht, Sophia. Worum geht es dabei?
Ja, es geht um ein Phantom im Gastrointestinaltrakt.
Dum dum dum.
Aha.
Es ist ein bisschen ein älterer Fall. Den hatte ich während meiner Assistenzarztzeit eigentlich bearbeitet und auch tausendmal vorstellen müssen. Und irgendwie habe ich mir aber gedacht, ein tausend und erstes Mal passt auch. Und deswegen gehen wir den heute durch. Der Fall beginnt ganz unspektakulär. Ich habe eine 71-jährige Frau, die zur Vorsorgeuntersuchung geht und zum ersten Mal in ihrem Leben, und dafür, dass jetzt 71 ist, das ist ein bisschen spät, Koloskopie und Gastroskopie macht. Und sie hat keine relevanten Vorerkrankungen, wobei man sagen muss, wenn sie jetzt in dem Alter zum ersten Mal Kolo und Gastro macht, war sie auch vielleicht nicht so oft am Arzt und
ja.
Wir wissen nur keine Vorerkrankungen.
Ja.
Und sie geht jetzt eben zur Gastro und zur Kolo. Und in der Gastroskopie im Bericht liest man eine diffuse Rötung im Antrum, sonst nichts. Und bei der Koloskopie steht mal als erstes drin, suboptimale Vorbereitung, zwei kleine Polypen im Zirkum und Rektum abgetragen. Da hätte ich vielleicht nur so eine Frage an die Maya, wie vertraust du diesen diffusen Rötungen in der Gastroskopie? Siehst du da oft?
Also vor allen Dingen im Antrum steht das gefühlt in zumindest jedem zweiten, wenn nichts.
In jedem.
In jedem bevor. Also das ist ganz, ganz häufig. Und meistens findet man dann einfach diskrete Zeichen von Gastritis oder auch manchmal gar nichts oder so. Also das hilft einem jetzt nicht sehr viel weiter, muss man sagen.
Ich habe auch das Gefühl, ich meine, generell hat fast jeder so ein bisschen Gastritis mit unserer Ernährung irgendwann einmal.
Ja, zumindest in unseren Breitengraden.
Genau.
Und dann sind dem westlichen Lebensstil.
Ja.
Ich möchte auch behaupten, solche Befunde sind ja quasi schon vorgeschrieben teilweise und man sucht sich dann so ein bisschen bausteinartig die Sachen zusammen und eine diffuse Rötung ging schon, also da lässt man sich auch nicht wirklich festnageln, das kann alles und nichts heißen. Also so, für mich klingt das zumindest so.
Ich glaube, es ist bei der Medizin auch so, man schreibt einen Bericht und man möchte auch irgendwas gut beschreiben. Und selbst wenn es nur ein bisschen rot war, ist es eine diffuse Rötung.
Ja.
Und dann haben wir halt die Polypen, recht unspektakulär. Was erwarten wir uns?
Ja, kommt ein bisschen auf die Größe an. Meistens ist eine kleine Größenangabe dabei, ob sie gestielt sind oder nicht. Aber prinzipiell erwartet man sich bei kleinen Polypen eher ungefährliche Läsionen. Das können sein, ohne jetzt zu spezifisch werden zu wollen. Es gibt ganz ungefährliche Geschichten wie hyperplastische Polypen. Und dann gibt es so Sachen, die dann irgendwann einmal entarten können. Deswegen macht man die Prophylaxe auch, die aber in ihren Frühstadien auch recht ungefährlich sind, die Adenome.
Ja.
Also eher so in die Richtung, hätte ich jetzt gedacht.
Genau, also ich habe jetzt nur die Information leider klein. Wer weiß, klein, aber ich nehme mal an, so 5 mm Polypchen. Aber diese suboptimalen Bedingungen waren ja auch. Das heißt, das Abführen wurde nicht ausreichend durchgeführt. Also wir arbeiten das histologisch auf und sehen dann einmal in der Gastroskopie relativ regelrechte Drüsen von Körper, von Magen. Und was uns aber auffällt, ist, dass in dem Bindegewebe zwischen den Drüsen ist es sehr dicht. Also dort in der Lamina propria haben wir recht viele Zellen drinnen.
Was für Zellen?
Das ist die gute Frage. Sie sind relativ klein. Also es ist schon nicht gleich irgendwo erkennbar, in welche Richtung es geht. Aber weil du schon so gefragt hast, woran denkst du so differenzialdiagnostisch? Mal was könnte es als, wenn man nicht gleich, wie wir Pathologen denken, maligne denkt?
Wenn wir nicht maligne denken, also wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwas Entzündliches ist, Entzündungszellen sind natürlich klein und machen dichte Infiltrate, also es könnte eine Form von Gastritis sein. Es gibt verschiedene Varianten, es gibt die Autoimmungastritis, würde man jetzt eher nicht im Antrum, sondern im Corpus sehen und dann gibt es verschiedene Hallmarks davon. Dann ganz klassisch die Helicobacter-assoziierte Gastritis. Da könnte man einfach eine spezifische Immunhistochemie machen und den nachweisen. Und dann das, was die meisten Leute haben, die sogenannte C-Gastritis, assoziiert mit Ernährung und Medikamenten und solchen Geschichten.
Ja, genau. Also das meiste, was wir sehen, ist eigentlich die C-Gastritis. Vor allem wieder in unseren Breiten mit relativ viel Alkoholkonsum fühlt sich der Helicobacter nicht so wohl und dann haben wir mehr die chronische Gastritis. Und welche Differentialdiagnosen fallen dir wieder ein, wenn du den pathologischen Malignitäts-
ja. die Brille wieder aufsetzt.
Genau.
Ja, im Magen gibt es das große Spukgespenst der Pathologie, das Magenkarzinom, das recht fies sein kann, auch diagnostisch durchaus sehr anspruchsvoll sein kann. Etwas, das man übersehen kann auch tatsächlich. Also das würde ich auf jeden Fall mal berücksichtigen. Dann gibt es natürlich auch Lymphome im Magen-Darm-Trakt. Auch da muss man aufpassen. Da gibt es sehr benigne Lymphome, also sehr ungefährliche, aber durchaus auch aggressivere Geschichten. Prinzipiell kann der Magen auch alle möglichen Arten von Weichteiltumoren beherbergen. Das würde man morphologisch aber meistens schon ein bisschen, also das wäre ein bisschen eine Blickdiagnose für die meisten Fälle, wo man, in welche Richtung man dann läuft. Und dann gibt es natürlich auch metastatische Absiedlungen von anderen Tumoren, also zum Beispiel das Melanom geht ganz gerne mal in den Magen und solche Geschichten.
Und darf ich fragen, warum ist das Magenkarzinom so schwer zu diagnostizieren? Was ist da die Herausforderung?
Ja, weil es morphologisch leider schwierig ist. Also es gibt eine Variante davon, es gibt unterschiedliche Varianten des Magenkarzinoms und es gibt aber eine Variante, die macht so ganz einzelzellig liegende Tumorformationen, die dann auch oft sehr infiltrativ sind und überall liegen, aber sich mit dem Auge nicht so gut unterscheiden lassen von dem, was man eigentlich so im Magen normalerweise sehen würde.
Oder vom Entzündungsinfiltrat.
Genau, manchmal dann auch noch von Entzündung irgendwie überdeckt. Und je nachdem sind das gar nicht so viele Zellen. Also es ist ein sehr aggressiver Tumor, aber manchmal hat man nur, vor allen Dingen, wenn es eine Biopsie ist, dann liegen da halt nur 3 Zellen irgendwo rum. Also das ist schon dann anspruchsvoll. Und da braucht man auch oft die Hilfe der Kliniker, wenn die sagen, Verdacht auf Magenkarzinom, weil das halt makroskopisch schon irgendwie auffällig ist. Das hilft schon sehr in solchen Fällen.
Mhm. Dann muss man es wirklich integrieren, wie es ausgeschaut, und weitere Untersuchungen machen.
Ja.
Aber das ist nur ein Subtyp von Magenkarzinom im Prinzip. Also es gibt auch welche, die wirklich...
Die man gut sieht,
ja. Was interessant ist, wir hatten ja diese Polypen noch in der Koloskopie im Darm. Das sind aber keine Polypen natürlich.
Sondern?
Da haben wir auch so zwischen den Krypten, also zwischen der normalen Architektur vom Darm, die er haben soll, in diesem Bindegewebe in der Lamina propria auch wieder ganz viele Zellen, die ausschauen halt wie Entzündungszellen.
Oh, okay.
Aber jetzt wird es uns langsam unheimlich, weil warum haben wir jetzt im Magen und im Darm so viele bisschen seltsame Zellen? Also ich würde sagen, als erstes machen wir Immunhistochemie.
Ja, gefällt mir gut.
Ja. Welches erste Panel, welche Kombination würdest du...
Also ohne die Zellen jetzt selber gesehen zu haben natürlich, würde ich auf jeden Fall mal mein Sicherheitszytokeratin machen. Das haben wir schon in der ersten Staffel etabliert. Einfach mal, um zu schauen, ob die Zellen epithelialen Ursprungs sind, damit ich dann weiter stratifizieren kann.
Vielleicht zur Erinnerung. Was hilft uns das? Also was kannst du da ausschließen oder diagnostizieren schon da?
Wenn ich wissen will, woher ein Tumor kommt, dann kann ich alle Zellen des Körpers exprimieren, gewisse Oberflächenproteine. Und die kann ich nachweisen mit Färbemethoden. Und je nachdem, was die exprimieren, kommen die halt aus unterschiedlichen Geweben. Und das kann ich teilweise sehr, sehr gut pinpointen. Also es gibt wirklich Marker, die sagen, oh, das kommt aus der Schilddrüse oder das kommt aus der Mama oder so. Und es gibt aber auch so Marker, die mir prinzipiell mal nur die grobe Kategorie einteilen. Also ist es epithelial, ist es mesenchymal, also so diese ganz großen Einteilungen der Gewebeklassen. Epithelial wäre jetzt alles, was man sich so ein bisschen vorstellt unter Organen, also Leberparenchym, Lungenparenchym, und mesenchymal sind Binde- und Stützgewebe. Und dann gibt es natürlich auch Marker für Lymphome. Das würde ich hier tatsächlich auch drüber schütten, also irgendein grober Marker für die lymphatische Schiene. Und dann, je nachdem, wie die halt ausschauen, schauen die aus, als hätten die einen geweblichen Zusammenhang? Oder sind die schon sehr lose?
Sehr lose eigentlich da drin. Also wir haben, nachdem wir Biopsien haben, am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend mal. Wir haben mal 3 gemacht.
Okay, einer geht mir ab. Was wäre denn noch klug?
Also wir haben, ich weiß nicht, ob das die klügste Variante wäre, aber wir haben jetzt einmal, wir sind uns trotzdem schon in die Richtung, naja, wird weniger lymphatisch, mehr, es muss, sollte wenn dann epithelial sein. Und haben halt so ein allgemeines Zytokeratin, ein Panzytokeratin gemacht, das war positiv. Also heißt, unsere seltsamen Zellen, die da rumschleichen, sind auf jeden Fall epithelialen Ursprungs und gehören dort nicht hin. Diese erste Erkenntnis haben wir. Und wir haben halt mal wieder unsere klassische Kombination ca. 7, ca. 20 gemacht.
Also ihr habt kein AI1-3, sondern einfach ca. 7, also ca. 20.
Also das AI1-3, bei uns ist das Pan-Zytokeratin.
Okay, verstanden.
Also um zu sagen, jede Zelle, das sind Zytoskelette, eine Zelle hat quasi sein eigenes Skelett, wenn es epithelial ist. Und da haben wir nachgewiesen, okay, es hat ein Skelett, somit ist es epithelialen Ursprungs und gehört dort nicht hin in das Bindegewebe. Und dann gibt es noch verschiedene Zytokeratine. Das sagt mir dann aus, je nachdem, welches Epithel, zum Beispiel Speiseröhre, Dickdarm, Magen oder überhaupt auch andere Epithelien, machen unterschiedliche Muster an Positivität bei ca. 7, dem einen Zytokeratin, und ca. 20, dem anderen. Das war manchmal weiterhilft, manchmal nicht. In unserem Fall ist es jetzt ca. 7 positiv, ca. 20 negativ.
Okay.
Und jetzt haben wir das im Magen und im Darm. Und für uns war es dann auch so ein, woher kommt es jetzt? Warum ist es dort und da? Wo, was metastasiert da wohin und warum?
Also ihr habt schon gewusst, das werden wahrscheinlich Metastasen sein. Wir haben im Magen und wir haben im Dickdarm Absiedlungen. Und jetzt wollen wir wissen, wo ist der Ursprung, wo ist das Primum?
Genau. Oder ist es vielleicht der Magen schon immer?
Okay.
Der Magen, der runter metastasiert,
genau,
sozusagen?
Genau, der Tumor primär aus dem Magen, der jetzt in den Darm metastasiert.
Okay, ist wahrscheinlich als umgekehrt.
Ja.
Mit dem Muster jetzt schon.
Ca. 20 ist eher unterer Gastrointestinaltrakt und ca. 7 ist eher oberer, sagt man.
Wir haben uns die Histologie nochmal genauer angeschaut, also die HE-Färbung, die unsere klassische schöne rosa Färbung. Und jetzt, wo wir das so wissen, dass das da schon Infiltratzellen sind und nicht Entzündungszellen, meinen wir auch Siegelringzellen zu sehen.
Oh,
was sind Siegelringzellen?
Siegelringzellen sind diese bösen Zellen, von denen ich geredet habe, also eben beim Magenkarzinom, die schwer zu sehen sind, die recht diffus infiltrativ wachsen. Also es wird jetzt schon ganz gut zum Magenkarzinom passen. Mit dem Kaviat, dass unsere Patientin eine Frau ist, müsste man jetzt aber schon noch was anderes auch noch ausschließen.
Und die sollen halt tatsächlich wie ein Siegelring ausschauen, also wie ein Ring mit einem Stein quasi. Der Kern ist am Rand gedrückt und deswegen hat man ein Kreischen mit einem
Deckel. Ja, Siegelringe sind nicht mehr ganz so in. Das ist mehr was Historisches, oft mit einem Lagenstein und dann graviert das Wappen und später haben das dann
also
eher
so detailreich sind die
Leute so aus der Halbwelt getragen. Ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen und niemanden seinen Siegelring madig machen. Aber ich fand das immer ganz lustig, diese typischen in der Pathologie und Histopathologie, diese Umschreibungen und.
Ja.
Immer schon aus wie ein Streichholz, darunter kann man sich noch was vorstellen, aber Siegelring ist dann vielleicht schon.
Das sind auch so manche Bezeichnungen, wo ich mir lang nichts vorstellen habe können.
Ja, meinst du, das sind so alte Begriffe einfach
auch? Ja, genau.
Okay, ihr habt jetzt diese Siegelringzellen gefunden und das ist schlecht, wie ich deinem.
Das ist generell schlechter. Also ja. Wenn es ein Magenkarzinom ist, dann ist es die schlechtere Variante von allen Subtypen, die man so haben kann. Einfach aufgrund des Wachstumsmusters und auch des Metastasierungspotenzials. Aber wie gesagt, sie ist jetzt eine Frau.
Und warum lässt sich das irgendwie aufhorchen, dass sie eine Frau ist?
Weil es einen großen Mimiker gibt, der leider auch ganz gerne in den Magen metastasiert. Und das ist das lobuläre Mammakarzinom, also ein Brustkrebs. Der geht ganz gerne in den Magen auch. Also der metastasiert ganz gerne in den Magen. Und kann genauso ausschauen. Also auch der macht so einzelzellige, recht diffuse, so gänsemarschartig, sagt man, liegen die dann manchmal so in Reihe, also so ein bisschen.
Okay, also bis jetzt konntest du so eins oder konntest du das eingrenzen, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist.
Genau, wir müssen wieder mal Immunhistochemie machen. Das heißt, wir ziehen jetzt primär auch in Betracht, dass es von außen kommt. Also dass es also nicht aus dem Gastrointestinaltrakt ist, sondern irgendwas anderes, was dort reingeht. Und da, wie du sagst, kommt natürlich die Brust, also Mammakarzinoma in Frage. Und wir haben weitere Immunhistochemie gemacht. Der Fall ist schon etwas älter. Wir hatten damals manche Antikörper noch nicht, die es jetzt gibt. Welche Antikörper, nur um sie so ein bisschen zu erwähnen, würdest du machen?
Also für die Brust spezifisch würde ich mal einen GATA3 machen.
Genau, den hatten wir damals nicht.
Aha, verstanden. Okay, das ist so der grobe Brustmarker mal. Und dann, wenn ich mir schon recht sicher bin, weil sie vielleicht noch eine verdächtige Läsion in der Brust hat oder so, würde ich auch einen Östrogenrezeptor, einen Progesteronrezeptor und einen Marker, der sich HER2 nennt, drüber laufen lassen, weil das ist das Hormonrezeptorprofil des Tumors. Da kann man dann gleich schauen, wie man therapeutisch weitermacht und das gehört einfach zu einem Mammakarzinom auch dazu.
Also wir hatten ja den Verdacht, wir haben uns nochmal in Betracht gezogen, wie gesagt, und wir haben deswegen einmal Hormonrezeptoren gemacht, um überhaupt herauszufinden, ob es östrogenpositiv ist, in der Hoffnung, dass uns das weiterhilft, um die Brust weiter einzugrenzen. Es war dann auch Östrogenrezeptor positiv und Progesteron schwach positiv. Im Nachhinein später haben wir dann, weil ich den Fall ja so oft schon irgendwo präsentieren musste, das berühmte GATA3, was unser Mamamarker ist, auch noch drüber laufen lassen und der war auch positiv. Das heißt, wir sind schon ziemlich in die Richtung, okay, wir müssen dann, eigentlich muss da was bei dieser 71-jährigen Frau, die sonst noch keine Vorerkrankungen hat und nichts bekannt, oder zumindest wurde uns nichts gesagt, ist, dass ein Tumor in der Brust vorliegt. Also was wir dann auch gemacht haben, ist einmal die Kliniker angerufen und gefragt, wisst ihr da was, was wir nicht wissen?
Mhm.
Weil manchmal kommt ja dann auch die Antwort sein,
sagen
ja,
nicht.
Ja, genau. Vor 10 Jahren war da schon mal ein Brustkrebs, das haben wir euch nur nicht draufgeschrieben. Es ist alles gut, ihr kommt ja dann eh von selber drauf.
Ja,
genau. Ja, ihr wisst ja alles, ihr könnt
wissen ja. Alles, ja, wir genau. Wissen alles, ja.
Genau, aber es war wirklich, es ist nichts bekannt. Also sie spürt nichts, sie sieht nichts, die Kliniker ist nichts aufgefallen, also da ist überhaupt nichts bekannt. Wir haben noch einen Marker gemacht, das Ekaterin. vielleicht dazu, das Ekaterin ist so ein Zelladhäsionsmolekül quasi. Unsere Zellen, unsere Epithelialen wollen alle zusammenhalten und nicht auseinanderfallen. Wir fallen nicht gern auseinander. Also auch bei der Haut und überall, die wollen sich stark an den Händen nehmen und zusammenhalten. Und der Grund, warum dieser Tumor so interessant ist, ist, dass er nicht mehr zusammenhaltet, weil wir gesagt haben, er geht so diffus überall rein. Also verliert er dieses Ekaterin. Und das ist das Gleiche, was eigentlich der Magen, diese böse
Tumorart beim Siegerring-Zerling.
Ah ja, deswegen ist er auch so lose und
schwierig. Und kann überall mehr reingehen, weil die Zellen einfach sich nirgendwo mehr festhalten, sondern eigentlich quasi überall hin können, wo sie wollen.
Ah.
Genau. Und das Ekaterin war auch da negativ. Also
okay, also alles deutet jetzt schon Richtung
Brustkrebs. Genau. Da habe ich noch eine Frage. Kannst du dich erinnern, Maja, an irgend so ein verstecktes, diffuses Infiltrat und so einen Schockmoment, somit man glaubt gar nicht, dass was ist. Ja. Man macht ein Zytokeratin.
Oh ja. Ja.
Und
aber
dann
auch,
fürchtet man sich.
Ja, vor allen Dingen das Mammakarzinom. Das ist die Mammametastase im Magen ist richtig fies. Wenn du es klinisch nicht weißt, hast du manchmal echt keine Chance, weil da 3 Zellen drin sind.
Aber macht man das dann standardmäßig? Also zum Beispiel, ihr kriegt ja relativ viele, also in der Pathologie kriegt man relativ viele Magenbiopsate, weil einfach extrem viel gastroskopiert wird. Lässt man das dann überall drüber laufen? So
ist nicht feasible. Also du brauchst schon einfach gut geschulte Leute, die sehr aufmerksam da reinschauen. Immer wenn das Ganze so ein bisschen so einen verwaschenen Aspekt hat, muss man aufpassen. Oder wenn irgendwie im Gewebe so Lücken sind, wo du nicht so richtig weißt. Also da sitzt dann die Pistole schon sehr locker, muss man sagen. Man gibt dann lieber mal einmal mehr was drüber als einmal zu wenig. Aber über alles wäre
nicht
machbar.
Wirtschaftlich sich nicht ausgenommen und insgesamt auch technisch und aufwandsmäßig.
Ja, also
dafür gibt es zu viele Gastroskopien, zu viele Koloskopien. Also es ist ja trotzdem, dass man es dann so recht gefärbt hat, das Zytokeratin. Weil irgendwas hat man sich ja irgendwie, was löst ja dann aus in einer Erfahrung.
Ja.
Aber ja, manchmal schockiert es mich dann schon, wenn dann wirklich mehr drin ist, als ich mir gedacht hätte zum Beispiel. Genau. Was glaubt ihr, dass wir als nächstes machen wollen mit dieser Frau?
Ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich würde mir anschauen wollen, wir brauchen ja ein Primum, untersuche ich an der Brust und dann würde ich wahrscheinlich eine Bildgebung machen und versuchen, wenn ich was finde, dass ich das biopsiere.
Genau. Also das ist genau der Weg, wurde versucht. Perfekt. Ja, die Mammographie ist absolut unauffällig.
Mhm.
Da ist nichts.
Okay. Und anamnestisch hat sie nichts?
Sie hat nichts, nein.
Macht man nur eine Mammographie oder kann man das nicht irgendwie?
Genau, das ist ihnen dann auch seltsam vorkommen. Also es wird dann verdächtigt, naja, was ist, wenn es doch was anderes ist? Und dann wird man wieder unsicher, wer weiß. Aber wir sind also dabei geblieben, es passt alles zusammen. Es muss aus der Mama sein. Und deswegen wurde noch ein MRT gemacht. Und dort ist dann so ein Non-Mass-like Enhancement aufgefallen. Das klingt sehr toll, aber es heißt im Prinzip, eine Auffälligkeit, die aber nicht wirklich einen festen Tumor bildet. Also wir haben nicht wirklich einen Knödel, einen Tumorknoten, den man jetzt tasten könnte oder so, sondern im MRT ist so ein diffuses Areal, was nicht so ausschaut, wie es ausschauen sollte.
Okay, das verhält sich einfach anders als die Umgebung offensichtlich.
Genau.
Aber
was natürlich aber auch schwierig ist zum Biopsieren dann. Also dass man dort jetzt die Biopsie rauskriegt und wirklich was drin hat, ist schwierig. Aber man hat es biopsiert und tatsächlich dort sind dann auch die Formationen von diesem lobulären Mammakarzinom, von diesem Siegelring-Zell-Mammakarzinom drin. Aber wir haben jetzt unsere Diagnose auf jeden Fall sichergestellt.
Das heißt, wir haben ein metastasiertes lobuläres Mammakarzinom.
Genau. Und dann wurde noch weiter gestaged, weil eben das Problem ist, die sind relativ frei eben, wie die Zellen, diese Tumorzellen sich im Körper verhalten. Und es war dann auch tatsächlich auch im Knochenmark drinnen. Also es war schon im Knochen metastasiert, im Magen und im Darm. Also schon sehr relativ ausgedehnt, das ganze Bild. Und was da noch interessant ist, halt eben, ist, dass die unterschiedlichen Tumore, weil wir reden immer von dem Brustkrebs. Und wir haben eigentlich so viele verschiedene Tumore in der Brust, die auch so viele unterschiedliche Prognosen zeigen und andere Therapien benötigen. Weil auch sie hat eine andere Therapie benötigt und hat noch gut eigentlich relativ lange damit leben können, soweit ich informiert war vom Verlauf weiter. Aber auch halt eben, dass man daran denken muss, wenn man woanders reinschaut in andere Organe, was alles nicht wo reingehen kann.
Ja, da muss man echt aufpassen. Aber das habe ich noch nie gehört mit diesem Non-Mass-like-Enhancement. Sagt mir gar nichts. Ist es häufig, dass die Lobulären das machen?
Also es wird beschrieben, mir ist noch nicht so aufgefallen, aber weil die halt eben so diffus sind und nicht wirklich so einen Knoten machen, dass man dann manchmal wirklich anscheinend nur diesen diffuse Areal sieht, was nicht richtig reinpasst.
Und das fängst mit der Mammographie nicht ab. Das ist natürlich schon blöd.
Und auch mit Tasten halt nicht. Wenn man also sagen muss, sie ist 71 bei Erstdiagnose.
Mhm.
Ist halt auch eine Frage, hätte man vielleicht viel früher, da war sie vielleicht noch nicht metastasiert,
Ja, das
wäre sie früher schon Vorsorgeuntersuchung generell gegangen.
Ja.
Aber im Endeffekt hätten wir, die Mammographie war ja bland. Und ohne die Metastasen wäre man wohl nicht drauf gekommen. Sie hatte subjektiv kein Krankheitsgefühl. Also
schwierig,
ja. Schwieriger Fall.
Ja. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum du ihn nicht nur heute, sondern schon zuvor getragen hast. Aber ich frage trotzdem, warum ist dein Fall mitgenommen?
Ich finde, es ist so ein interessanter Fall, dass man als Pathologe oder Pathologin immer wachsam bleiben muss und out of the box denken muss. Und auch jetzt aus Sicht, das soll jetzt auch keine Angst machen, dass es immer so ein Karzinom wäre, aber dass es auch so viele Varianten gibt und das ist jetzt vielleicht eine schlechte Variante von einem Brustkrebs. Es gibt aber auch wieder unheimlich viele recht gute Varianten von Brustkrebs und dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist, auch wenn man die Diagnose bekommt und dass man das hinterfragen sollte. Was hat man eigentlich wirklich und wie schaut es da weiter aus mit der Therapie?
Das ist jetzt aber schon ein recht atypischer Fall. Ich nehme an, die meisten Mammakarzinome diagnostiziert sie einfach anders.
Am häufigsten werden sie natürlich logischerweise durch Knotenbefund und Biopsie aus der Mama selber diagnostiziert. Es kommt aber durchaus vor, dass sie über die Metastasen gefunden werden. Also es gibt schon.
Genau, aber meistens, wenn es dann schon, wenn der andere häufigere Subtyp des Mammakarzinoms eigentlich.
Das NST, ja.
Non-special type, also nicht spezial. Wenn es dann schon metastasiert ist, ist es meistens das Primum ja auch schon nicht jetzt unauffindbar, sondern doch schon da prominenter.
Ja. Gut, also wir haben jetzt die Diagnose gesichert.
Mhm.
Was passiert dann therapeutisch?
Also was wir auf jeden Fall machen müssen, was die Maya auch schon gesagt hat, ist Hormonrezeptoren testen, was wir schon am Beginn gemacht haben, Östrogen, Progesteron, weil es da eben Therapiemöglichkeiten gibt. Und HER2, was wieder so ein Rezeptor ist, über den man wieder Therapie geben kann, zielgerichtet. Und dann wäre halt auch noch weitere molekulare Testung auch eine Option. Mittlerweile, damals war das noch nicht so. Also es ist jetzt, wie gesagt, schon ein Fall, der über 10 Jahre alt ist. Da waren die Möglichkeiten noch ganz andere wie heutzutage.
Und was steht uns heute zur Verfügung?
Heute gibt es doch wesentlich mehr Möglichkeiten. Also zumindest vor allem in diesem metastasierten Setting, mit schon so weit fortgeschritten. Primär braucht man gar nicht so viel mehr. Da ist noch immer diese Basis mit den Hormonrezeptoren und diesem HER2-Rezeptor gut und ausreichend. Wenn dann schon eine Patientin metastasiert ist, oder vielleicht schon Therapie erhalten hat und dann metastasiert, dann wollen wir mehr Informationen wissen. Da gibt es so molekulare Targets, also verschiedene Mutationen, die der Tumor hat, auf die man schon zielgerichtet Therapie geben kann. Und da spielen verschiedene Gene mit, nur um sie gesagt zu haben, keiner muss sich's merken. ESR1, PIK3CA, ACT1, PTEN. Aber grob gesagt sind das alles Gene in einem Signalweg. Jede Zelle muss ja irgendwie für die ganzen Einflüsse, die sie von außen kriegt, weitergeben oder verarbeiten. Und im Groben ist es einfach so wie eine Nervenleitung, wie eine Verarbeitung, die unabhängig von äußeren Reizen weiter feuert. Und einfach der Zelle sagt, wir wollen wachsen. Und deswegen entsteht der Tumor, grob gesagt. Und dauernd weiter feuern, wachsen, 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 alles super toll. Und wir haben unseren Tumor, den wir nicht so super toll finden. Wir können schon Teile von diesem Weg dann blockieren, wo diese Gene mitspielen, damit eben die Zellen nicht mehr in unkontrolliertem Zellwachstum sind.
Genau, und wir müssen einfach testen, welcher Teil mutiert ist.
Genau.
Also welche Gene mutiert sind, die ihm sozusagen zu diesem übermäßigen Wachstum verhelfen.
Genau. Und ob wir dann zielgerichtet dort eingreifen können. Und was da auch interessant ist, das war jetzt nicht bei unserer Patientin, aber so allgemein ist das ESR1-Gen. Das ist nämlich, haben wir gesagt, wir haben diese Hormonrezeptoren, die ja auch für Zellwachstum quasi dann weiterleiten. Und die können sich auch, wenn der Tumor weiter mit Therapie versorgt wird, verändern, weil der Tumor versucht, so wie Evolution halt geht, sich anzupassen und resistent zu werden. Und dann ist es halt, dass dieser Rezeptor einfach sein Aussehen ändert. Und das ist diese ESR1-Mutation. Und dann gibt es wieder weitere Therapiemöglichkeiten, wo man adaptieren kann. Das heißt, mittlerweile gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, auch so im Metastasierten, dass man sich anpassen kann an den Tumor und weitere Chancen gibt der Patientin.
Ist ein bisschen vergleichbar mit Antibiotikaresistenz, wo man dann auch teilweise Präparate wechseln muss, weil die Mikroorganismen halt resistent werden gegen eines, Abwehrmechanismen entwickeln und dann muss man sich halt ein neues nehmen und dann drauf schießen.
Jetzt haben wir Gott sei Dank das Primum gefunden, diese komische Masse in der Magnetresonanz. Aber was ist, wenn ich das nicht tue? Kann ich dann einfach sagen, ich habe eine Metastase gefunden, die exprimiert die und diese Moleküle. Das heißt, ich kann auch darauf meine Therapie aufbauen.
Ja, geht prinzipiell schon, ist ein bisschen unüblich, aber wenn man kein Primum findet.
Manchmal geht es auch nicht anders. Ja. Manchmal, also es ist natürlich unbefriedigend, wenn man nicht die letzte Antwort findet, aber in manchen seltenen Fällen gerade bei Fortgeschrittenen findet man einfach das Primum nicht. Man findet nicht, wo es wirklich primär hergekommen ist und hat dann leider nur die Metastasen.
Ich meine, es gibt ja oft so niedrig differenzierte Tumoren, wo man ja gar nicht weiß, was war das mal für ein Gewebe, woher kommt das wirklich.
Und da wären halt diese zielgerichteten Therapien besonders wichtig, weil dann schaut man sich eigentlich nicht mehr an, wo kommt es her und richtet danach seine Therapie, sondern was kann der Tumor noch? Was hat der Tumor für Mutationen, für verschiedene Eigenschaften, dass man die dann angreifen kann?
Ja.
Okay, kommen wir vielleicht von dem Fall zu eher allgemeinen Themen. Und zwar, ich würde gerne auf die Früherkennung zurückkommen. Wie ist der Vorgang nach einer auffälligen Mammographie? Was passiert dann?
Na, üblicherweise gibt es eine Klassifikation von den Radiologen, also die machen nicht wir, mit dem BIRAD. Und da wird es in verschiedene Kategorien geteilt. Das heißt, auffällig ist nicht gleich auffällig. Also wenn man jetzt als Frau zur Mammographie geht und einen auffälligen Befund hat, wird dann eingeteilt in diese Kategorien. Und je nachdem wird entweder weiter kontrolliert oder halt dann auch biopsiert. Also dass dann wirklich, dass wir dann noch dran sind und sagen sollen, was ist es eigentlich? Und dann natürlich mit der Biopsie sind wir dann am Start und versuchen rauszufinden, was können wir tun und passt das zusammen mit dem, was gesehen wurde. Das ist auch ein Thema. Weil natürlich ist eine Biopsie nur ein kleiner Ausschnitt von der Läsion. Und da ist immer die Frage, schauen wir quasi durch das richtige Schlüsselloch gerade den kleinen Ausschnitt an oder müssen wir ein größeres Bild haben davon? Auch von uns aus gibt es wieder eine Klassifikation. Die Klassifikationen sind ganz groß. Wo wir dann sagen, wie sicher sind wir uns, was es ist und in welche Kategorie es passt. Und auch da gäbe es dann entweder, wir wissen schon, das ist ein Karzinom, da muss man weiter. Oder auch bei uns halt sein, naja, es ist unklar in der Hinsicht, aber schon potenziell maligne und dann könnte man auch die Läsion, je nachdem wie groß es ist, dann operieren. Aber was halt wichtig ist bei unserer Aufarbeitung ist dann, wir sollen sagen, wenn es ein Karzinom ist, ist es im Gesunden? Sind die Resektionsränder frei?
Das ist wichtig. Ne?
Weil ja mittlerweile viel brusterhaltend operiert wird. Und wenn es jetzt gar keine Karzinom oder maligne Läsion ist, einfach was ist es überhaupt? Wie wir auch gesagt haben, es gibt ja auch andere Tumore, viele, die jetzt benigne sind und gar nicht weitere Therapie benötigen.
Welche Läsionen sind bei der Abgrenzung zwischen gutartig, atypisch und echter Krebsvorstufe am herausforderndsten?
Das, was wir in unserer Klassifikation als B3-Läsion bezeichnen, also da gibt es einfach so eine Gruppe an Läsionen, die durchaus, oft sind es so Fibrose-Läsionen, die ein bisschen tricky sein können, weil es sie in verschiedenen Varianten gibt. Wichtig ist, dass wirklich ein Karzinom, das erkennt man. Also die ganz bösen Sachen, die erkennt man auf jeden Fall. Und im Übergangsbereich wird es dann manchmal ein bisschen komplexer.
Genau. Das wäre halt dann wieder der Punkt, wo wir sagen, es ist unklar, besser die Läsion, also eher von uns aus quasi besser die Läsion entfernen, als sie drin lassen.
Mhm. Kommen wir zum OP-Präparat. Was beeinflusst die Qualität des Präparats? Also womit tun euch die Operateurinnen einen Gefallen und was sollten sie tunlichst vermeiden?
Eine gute Orientierung. Das Problem ist, mit diesen brusterhaltenden Therapien, im Endeffekt hat man dann einen großen Fettklumpen. Und wo da jetzt vorne, hinten, oben, unten ist, und wir wollen ja genau wissen, wo welche Seite ist, damit wir sagen können, dort ist es der Tumor knapp dran und man müsste noch was wegschneiden, braucht man eine gute Orientierung. Und das machen sie dann halt eben, indem es da gibt so kleine Brettchen, wo man es aufpinnen kann, damit wir genau wissen, wo welche Seite ist. Oder mit Faden markieren, da gibt es verschiedene Wege, damit wir genau wissen, wo es her ist. Das machen sie auch eigentlich recht gut.
Eigentlich schon, ja. Und sonst gibt es Rückmeldung von uns.
Genau.
Sofort. Weil
und sonst setzt man sich auch manchmal zusammen. Ja. Oder wir haben auch viel Fotodokumentation, wo man dann durchgeht.
Ja.
Wie, was, warum. Ja.
Sodass man nicht an falscher Stelle nachschneidet. Und in Wahrheit ist der Tumor woanders noch in der Patientin.
Okay, aber ist das quasi eine Normierung mit den Fäden? Da gibt es also farbige...
Ist meistens so ein Inhouse-Ding, glaube ich. Also ich glaube, es gibt keine allgemein gültige, aber meistens gibt es Inhouse schon... Regeln der Kunst so ein bisschen, wo der lange Faden und der kurze Faden hingehört.
Also wenn es um so Fadenmarkierung geht.
Genau, das Brettchen lässt dir sowieso keine Wahl. Das Brettchen gibt vor, wo du...
Genau, da gibt es so zum Kaufen, da steht auch wirklich schon markiert so, das ist Kranial, das ist Kaudal.
Ja,
das ist,
genau.
Das ist ganz gut. Und was wir dann auch eher eigentlich haben, sind, die Tumore werden dann meistens radiologisch mit einem Clip markiert. Und das sind so kleine Kreischen oder Stiftchen, die dann halt im Tumor drin liegen, damit der radiologisch wieder gefunden werden kann. Beziehungsweise bei manchen ist es ja so, wenn da vorher schon verschiedene Therapien stattfinden, ist der Tumor manchmal dann zum Glück ja schon so weg oder so wegtherapiert, dass wir ihn gar nicht mehr mit freien Augen sehen können, dass wir dann nur mehr nach dem Clip suchen, damit wir wirklich sehen, wo war der Tumor eigentlich.
Wann wird der Clip gesetzt?
Der wird gesetzt, wenn eigentlich die Läsion biopsiert wird und schon verdächtigt wird, dass der jetzt böse ist, dass die Läsion was weiteres brauchen wird.
Okay, dann habe ich eine gemeine Frage. Sollte jede Pathologin, jeder Pathologe ein Mammakarzinom diagnostizieren können?
Also ich finde ja. Wie wir jetzt in unserem Fall nämlich sehen, haben wir jetzt eben, nehmen wir an, wir sind jetzt Pathologe, der rein nur gastrointestinal macht, dann wird das vielleicht ein Reinfaller. Also man muss zumindest wissen, wie man sich zu helfen weiß, so weit, dass man sagen kann, das passt jetzt nicht in das hinein, wo ich normalerweise arbeite, ich muss zum anderen zeigen. Also ob man es wirklich bis zum Ende mit allen Klassifikationen machen muss, ist eine andere Frage. Aber man muss wissen, so im Groben, was es so alles für verschiedene Tumorentitäten gibt, damit man nicht reinfällt.
Ich stimme dir in dem auf jeden Fall zu. Ich bin schon großer Fan der Spezialisierung, so wie innere Medizin spezialisiert ist, halte ich das auch in der Pathologie für die beste Variante. Aber natürlich, genau wie du sagst, ist der Körper nicht eindeutig in Compartments eingeteilt, sondern die Dinge metastasieren dann halt irgendwo anders hin. Und ich finde auch, gerade das Mammakarzinom, von dem man weiß, dass das sehr gerne dann doch mal durch die Gegend wandert, sollte man schon erkennen können, ja.
Kommen wir zur Zusammenarbeit mit der Radiologie. Wie gut funktioniert da der Abgleich zwischen der Bildgebung und der Biopsie? Und wo hapert es da am stärksten? Also wo divergiert das stark?
Also generell haben wir immer wieder, jetzt gar nicht bei der Brust unbedingt, sondern bei anderen haben wir manchmal Radiologen, die sehr sicher sind, dass was es sein soll und da schon richtig auf histologische Diagnosen eingehen manchmal. Traut sich jemand und meint so, ja, ich sehe genau, dieser Tumor in der Leber muss die und die Mutation haben. Und ich sage so, ja, in der Radiologie sieht man das immer sehr gut, die Mutation.
Das ist sportlich, ja.
Aber da kann man dann auch drüber reden und lachen am Schluss. Aber man hört natürlich schon aufeinander. Einerseits passiert es mir auch, dass ich jetzt einen Radiologen anrufe und sage so, bist du dir sicher, dass das die Läsion ist? Ich habe da jetzt nichts, was eigentlich nicht Neoplast, was gesundes Gewebe ist. Sind wir wirklich dort drinnen, was wir sehen? Weil das passt nicht zusammen. Wo ich dann einfach wissen will, ist das wirklich ein Teil von dieser Läsion, die wir da verdächtigen? Oder sind wir vielleicht doch tatsächlich irgendwie daneben? Weil manchmal haben wir dann auch das, wo dann der Radiologe sagt, ah ja, der Tumor war eigentlich so hart und ich konnte mit der Biopsienadel nicht wirklich rein, vielleicht war ich auch daneben. Und dann ist das für alle eine wichtige Information, dass wir da mehr machen müssen und nicht aufhören können.
Und es gibt Teilgebiete der Pathologie, zum Beispiel die Knochenpathologie, die ganz, ganz stark auf die Radiologie angewiesen sind. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wo die Dinge liegen und was die radiologisch machen.
Also jedenfalls ein Hoch auf das Tumorboard.
Ein Hoch auf das Tumorboard, ja.
Und schon davor. Also ja. Das sehen wir meistens noch gar nicht.
Tumorboard-Kommunikation.
Ein Hoch auf die generelle Kommunikation.
Ja. Hoch auf die Kommunikation.
Okay. Ja, die Frage ist ein Evergreen. Können Männer Brustkrebs entwickeln?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Ja, können sie und tun sie auch. Sie tun das nur viel, viel seltener als Frauen. Also es ist schon deutlich seltener, wird aber meistens auch, weil Männer viel schlechter aufgeklärt sind darüber und weil auch, muss man sagen, im medizinischen System da nicht sehr drauf geschaut wird. Also auch unter Fachleuten ist es eher so ein bisschen, man weiß halt, dass es das gibt, aber es ist schon so, wird auch ganz gerne mal drauf vergessen. Werden die leider auch meistens sehr spät diagnostiziert, erst wenn sie es haben. Ja. Ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man darüber redet, dass auch Männer definitiv Brustkrebs kriegen können.
Aber sehr selten, ja. Also ich hatte tatsächlich, zwei Fälle hatte ich, auch in den letzten über 10 Jahren.
Es ist selten, ne?
Es ist sehr selten.
Ja, was sind für euch die größten Herausforderungen bei der Handhabung des OP-Präparats?
Also es kommt auf die Größe des OP-Präparats drauf an. Manche kleinen OP-Präparate, wunderbar. Aber wenn man dann, was ja auch gut ist, manchmal, wie ich schon gesagt habe, gehen ja die Tumore sehr stark zurück. Und dann muss trotzdem die ganze Brust entfernt werden, weil der vielleicht ursprünglich ein Riesentumor war. Und dann hat man eben diese kleinen Clips drin.
Ja.
Und dann wird halt die gesamte Brust entfernt. Und das ist halt ein großes OP-Präparat manchmal, je nachdem. Und diese kleinen Clips da drin zu finden, ist schon eine große Herausforderung.
Ja, und oft sind es halt sehr fettige Gewebe, mal mehr fibrosiert, mal weniger fibrosiert, aber es ist auch vom Schneideprozess her ein bisschen mühsam und dann suchst du diesen winzigen Clip und ja, kann schon ein bisschen dauern.
Genau, aber auch da wieder mit der Radiologie, also da manchmal geht man mit dem Präparat nochmal ins Röntgen.
Und sucht den Clip.
Und sucht den Clip.
Wenn man ihn nicht findet, ja.
Genau.
Sehr cool.
Bis jetzt hat sich noch jeder Clip irgendwie lösen lassen.
Bis jetzt sind sie alle auftaucht, aber...
Gut, dann kommen wir noch zu unseren Patientenfragen. Eine habe ich persönlich auch sehr spannend gefunden, und zwar, was unterscheidet den Befund einer Biopsie vom Operationspräparat?
Wie schon gesagt, im Prinzip bei einer Biopsie ist immer so ein kleiner Ausschnitt. So, als hätte man ein Puzzle und man hat nur ein Puzzlesteinchen. Das heißt, es gibt dann schon eine Richtung, wie wir weiter handeln sollen, aber im OP-Präparat sollten wir dann eigentlich die vollständigen Informationen haben. Wie groß ist es? Welche Form ist es? Welcher Typ ist es? Was kann es molekular? Was kann es immunhistochemisch?
Kann es auch passieren, dass ihr dann noch was ganz Neues draufkommt?
Es kann schon sein, dass Tumore in der Mama jetzt muss man sagen, fairerweise weniger, aber ganz generell gibt es schon Tumore, die so unterschiedliche Bereiche haben manchmal. Da macht die eine Ecke des Tumors macht das, die andere Ecke des Tumors macht das. Und das kann unter Umständen tatsächlich sein, dass das Unterschiede im Expressionsmuster macht und dann, dass Teile des Tumors auf eine Therapie besser ansprechen als andere Teile. Und das gibt's schon. Also es ist schon gut, einen Überblick über den gesamten Tumor zu haben.
Oder wenn wir halt vorher in der Biopsie eben von unserer Klassifikation in dem Bereich waren, wir waren uns noch nicht sicher, ob es ein Karzinom ist. Und dass wir dann vielleicht feststellen, doch, es ist jetzt doch ein Tumor, ein maligner. Oder nein, es war zwar gut, dass es rausgenommen worden ist, aber es ist an sich eine gutartige Läsion. Und man braucht nichts weiter, so in der Hinsicht.
Ja, voll. Entscheidet dann natürlich auch, ob es danach noch vielleicht Chemotherapie oder eben weitere Therapien gibt.
Okay, und kann man sagen, ob der Brustkrebs langsam oder eher aggressiv und schnell wächst?
Je nach Typ. Wir haben ja auch schon vorher besprochen, es gibt so viele verschiedene Brustkrebsarten. Und was wir auch machen, ist, wir schauen uns die Mitosen an. Und die Mitosen zeigen ja an, wie schnell oder wie oft teilt sich diese Zelle, diese Tumorzelle, weil das Chromosom dann auseinandergeht. Und das sagt uns halt schon oder deutet uns schon darauf hin, halt eben, wie schnell setzt der Tumor um, wie schnell vermehrt er sich quasi und wird größer.
Mir ist noch eine Frage eingefallen, weil ich weiß nicht, ob sie dumm ist. und zwar, ja, warum macht man nicht eigentlich immer gleich eine radikale Mastektomie und gut ist?
Also viel ist natürlich auch Patientenwunsch, muss man sagen. Es ist immer noch sehr stigmatisiert. Und nachdem ich jetzt keine Klinikerin bin, weiß ich das nur anekdotisch. Aber es ist, glaube ich, in den Mehrzahl der Fällen von den Leuten nicht gewünscht, eine Mastektomie. Gibt es natürlich auch, dass Patienten sagen, sie wollen einfach ganz, ganz sicher gehen. Und dann gibt es da auch rekonstruktive Möglichkeiten und so weiter und so fort. Aber ja, vieles halt schon auch gesellschaftliches Stigma, muss man sagen.
Ja, und es ist halt aber auch so, dass wir, glaube ich, therapeutisch jetzt schon so weit gekommen sind, dass wir gar nicht so viel entfernen müssen.
Stimmt, natürlich, ja.
Beziehungsweise, dass sich auch weiterentwickelt hat, die Operationsmöglichkeiten, die Behandlungsmöglichkeiten. Wenn wir von früher nochmal eingehen, wo wirklich mastektomiert worden ist und alle Lymphknoten entfernt worden sind, immer. Und das hat ja auch zu großen Problemen geführt. Einerseits hat man große Wundfläche, die jetzt in den heutigen Bedingungen leichter zu handeln ist, aber vielleicht auch schon vor einigen Jahrzehnten nicht so leicht. Und dieser ganze Lymphabfluss funktioniert nicht richtig, da haben die Frauen wirklich Probleme kriegt mit Schmerzen in den Armen und ödematösen Armen. Und also es hat sich schon sehr weiterentwickelt. Und dann wieder ist es doch auch wieder dazu, die Entscheidung natürlich von der Patientin, was kann sie sich vorstellen, mit was kann sie leben oder was geht für sie.
Ja.
Ja, dann vielen Dank. Maja, du bringst nächstes Mal einen neuen Fall mit. Bin schon sehr gespannt.
Ja.
Es war mir wieder eine Freude, mit euch über diesen Fall zu sprechen. Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an unsere Sponsoren Johnson & Johnson sowie Stemline. Ich hoffe, auch unsere Hörerinnen und Hörer sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, in diesem Sinne, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Produktion von Med Media. Med Media.